Ich freue mich, dass ich eigentlich so ein Thema, das ich überarbeitet habe, einen Vortrag halten darf. Wie schon in der Einleitung gesagt wurde, ist ja die Wissenschaft lebendig. Das heißt also, die Erkenntnisse bleiben nicht dieselben. Und so arbeite ich also immer ständiger an den Vorträgen, sodass selbst wenn Sie jetzt mal den Vortrag vielleicht schon mal gesehen haben, Sie wahrscheinlich viel Neues heute Abend auch wieder mitkriegen werden. Zu dem Vortrag, was haben wir heute für verschiedene Punkte? Also zunächst einmal möchte ich kurz auf unser Universum eingehen, ganz kurz mal in Bildern erläutern, was haben wir da eigentlich vor uns bei diesem Gebilde. Dann die Frage des Urknallmodells und seine Annahmen. Dann als dritter Punkt, sind die Annahmen überhaupt richtig? Weil wenn wir von Annahmen reden, muss man sich die Frage stellen, stimmt es eigentlich, was da an Annahmen hineingesteckt wird? Und dann werden wir sehen, dass da Probleme gibt mit den Annahmen und wir werden dann sehen, es gibt noch mehr Probleme mit dem Urknallmodell. Und dann möchte ich eine Alternative vorstellen, nämlich die biblisch begründeten Modelle, also die sozusagen auf der Bibel aufbauen. Das kann man auch machen, da kann man also Wissenschaft machen, genauso wie man sozusagen auch mit dem Urknallmodell Wissenschaft machen kann. Und zum Schluss noch der Punkt eben Ihre Entscheidung. So, wenn wir uns jetzt mal unser Universum anschauen, ich möchte Sie mal auf eine kleine Reise mitnehmen, sozusagen durch die Dimensionen unseres Universums. Wir haben ja angefangen beim Menschen. Also das ist jetzt hier so die Größenordnung 1 Meter ungefähr und das gehen wir sozusagen immer weiter hinaus. Also rechts unten ist die wissenschaftliche Schreibweise. Wenn wir bei 10 hoch 1 sind, dann sind wir bei 10 Meter. Um so eine Eiche hier zum Sehen ungefähr, also 10 Meter oder amerikanisches Durchschnittshaus hier gezeigt. Gehen wir weiter raus, kommt also jetzt hier eine Boeing 747 rein oder die Freiheitsstatue, links die Titanic. Jetzt sind wir bei ungefähr 100 Meter, das ist also dieser hellgraue Kreis, der hier zu sehen ist. Jetzt gehen wir noch weiter raus, 1000 Meter. Da sehen wir also hier zum Beispiel Uluru, das ist also der Ayers Rock in Australien. 10.000 Meter. Also zum Beispiel der Mount Everest ist ja 10 Kilometer hoch. 100.000 Meter, 10 hoch 5 Meter. Da sieht man jetzt hier schon einige Kleinstplaneten, also, oder auch der Grand Canyon beispielsweise hier. Dann 1 Million Meter, immer noch Kleinstplaneten, aber hier schon hat man den kleinsten der normalen Planeten, also den Pluto. Dann der Mond kommt hier ins Blickfeld, 10 hoch 7 Meter, sieht man hier unsere Erde links unten und ganz links oben hat man den ersten Stern, der Sirius B, das ist also einer der kleinsten Sterne. Und jetzt gehen wir weiter raus, sehen wir jetzt also hier die Planeten, Saturn beispielsweise, Jupiter, 10 hoch 8 Meter und einige Sterne weiter, wie zum Beispiel die Wolfsterne gibt es einige. Dann haben wir hier Alpha und Beta Centauri rechts und links unsere Sonne bei 10 hoch 9 Meter. Und jetzt kommen immer noch größere Sterne, zum Beispiel Sirius oder Pollux, Arctur links oben, 10 hoch 10 Meter. Immer noch größere Sterne gibt es als unsere Sonne, die kann man jetzt eigentlich schon gar nicht mehr sehen, so winzig klein ist die hier. 10 hoch 11, jetzt bewegen wir uns auf 10 hoch 12 Meter. Noch größere Sterne sind veränderliche Sterne, sind Riesensterne, die pulsieren, die sich bewegen können. Jetzt sind wir bei 10 hoch 12, 10 hoch 13 Meter gleich. Und das ist hier praktisch die Entfernung, die die Voyager 1 Raumsonde zurückgelegt hat, also das Objekt, das am weitesten sich von der Erde bis jetzt zurückbewegt hat und was von Menschen gemacht wurde. 10 hoch 14 Meter, jetzt kommen die ersten Nebel ins Blickfeld, beispielsweise hier der Stingray-Nebel. 10 hoch 15 Meter, weitere Nebel zum Sehen, wenn wir jetzt eine ganze Reihe von Nebeln jetzt sehen, bringen wir uns jetzt auf 10 hoch 16 zu. Und hier oben ist ein Lichtjahr angezeigt, also die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Weitere Nebel, gibt es immer noch größere Nebel, wie wir sehen, also zum Beispiel hier der Konusnebel links, oder die Säulen der Schöpfung nennt man das, hier in der Mitte, 10 hoch 17 Meter. Der Orionnebel ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Immer noch Nebel, jetzt kommen wir, rechts oben ist ein erster Sternhaufen, Omega Centauri bei 10 hoch 18 Meter, also eine Ansammlung von Sternen, also Sonnen. Dann, jetzt werden es langsam schon die ersten Galaxien, die Zwerggalaxien sichtbar, hier beispielsweise die Leo 2 Zwerggalaxie, 10 hoch 19 Meter. Und die kleine Magellansche Wolke rechts oben, links unten ist die große Magellansche Wolke, die ins Blickfeld kommt, 10 hoch 20 Meter. Und jetzt kommen schon die ersten Galaxien. Jetzt sieht man sie hier oben, links oben ist unsere Milchstraße, das ist unser System von Sternen, in dem sich auch unsere Sonne befindet. Und man sieht jetzt schon viele andere Milchstraßen oder Galaxien, 10 hoch 21, jetzt bewegen wir uns Richtung 10 hoch 22 Meter. Und immer noch Galaxien, beziehungsweise jetzt haben wir es sogar mit Anhäufungen von Galaxien zu tun. Also die sind jetzt sozusagen wiederum geordnet in einer bestimmten Struktur. Wir haben einen Galaxienhaufen hier, den Virgo-Galaxienhaufen, 10 hoch 23 Meter. Bewegen wir uns auf 10 hoch 24 Meter sind wir jetzt. Und immer noch, also alle diese Punkte jetzt, das sind jetzt Galaxien oder Galaxiengruppen. Jetzt sind wir bei 10 hoch 25, jetzt kommen wir auf 10 hoch 26 Meter und jetzt kommen wir langsam an den Rand dessen, was wir beobachten können heute. Also bei 10 hoch 27 Meter ist Schluss, mehr können wir nicht beobachten. Und jetzt halten Sie sich fest, jetzt nicht, dass Ihnen nicht schwindelig wird, jetzt gehen wir zurück bis zum Menschen. Genau, also das war jetzt eine kleine Reise durch das Universum, damit Sie mal so einen Eindruck kriegen, was da alles an Objekten da auch drinsteckt und wie gewaltig groß das eigentlich ist. Also wenn man hier zum Beispiel so eine Aufnahme nimmt, jetzt wenn Sie diese Punkte hier da alle anschauen, eigentlich sind es gar keine Punkte, Sie sehen, das sind eigentlich so Flecken und wenn man es genau untersucht, dann sind das alles Galaxien, also wie unsere eigene Milchstraße und man kennt in unserem Universum ungefähr 100 Milliarden Galaxien, also so viele gibt's. Wenn man sich jetzt mal anschaut, so eine Galaxie, das sieht ungefähr so aus, diese Spiralgalaxie beispielsweise hier, dann steckt jetzt in jeder dieser Galaxien eine sehr große Anzahl von Sternen, nämlich da wieder rund 100 Milliarden Sterne pro Galaxie. Also alles, was Sie hier da so als Pünktchen sehen, das sind eigentlich Sonnen oder Sterne. Und die können auch unterschiedliche Formen annehmen, die Galaxien, wie hier zum Beispiel, oder hier so balkenförmige Galaxien. Man kann jetzt hergehen, und das machen die Wissenschaftler gerne, die klassifizieren gerne die Dinge, die sie sehen, um sie ein bisschen einzuordnen, damit man ein bisschen eine Struktur reinkriegt. Und das macht man hier beispielsweise mit den Galaxien. Also man kann so eine Galaxie von der Seite anschauen und dann kann die kugelförmig oder elliptisch sein. Das sind also diese E-Galaxien hier, E0 wäre eine kugelförmige bis zu einer E7, also eine elliptische. Und dann kommen schon die Spiralgalaxien von der Seite und auf der rechten Seite sieht man eben diese Galaxien von oben gesehen. Es gibt aber auch so balkenartige Galaxien. Und wenn man jetzt da so hineingeht, sozusagen, was ist jetzt da drin in den Galaxien? Da haben wir diese Sonnen und das ist natürlich jetzt hier unser Sonnensystem. Und das sind jetzt eben hier diese Planeten. Jetzt kommen wir wesentlich näher schon unserer Erde. Also das war der Saturn, dann haben wir hier den Jupiter und hier eben unsere Erde, wo wir uns befinden. Ja, also wie ist das alles entstanden? Das Urknallmodell und seine Annahmen. Es gibt hier also eine Beschreibung zum Beispiel in dem Handy Space Answers Book von 1998, da heißt es, vor 15 Milliarden Jahren ereignete sich ein großer Knall, eine große Explosion, die das Universum erschuf. Das Universum begann als ein unendlich dichter, heißer Feuerball, eine Verschlüsselung von Raum und Zeit. Oder zum Beispiel hier noch im Discover Magazin April 2002, da hieß es, das Universum brach ins Dasein hervor aus dem völlig nichts, 0, nichts. Und als es größer wurde, füllte es sich sogar mit noch mehr Stoff an, der aus dem absoluten Nichts kam. Das ist jetzt nicht nur einfach so eine poetische Aussage, sondern es ist tatsächlich so, dass man sich das so vorstellt. Also hier ist praktisch der Urknall mal veranschaulicht. Wenn hier die Zeit da aufgetragen ist, dann hat man ganz links dieses Ereignis, das da stattgefunden haben soll, wo sich aus einem Punkt raus das ganze Universum entwickelt hat. Und es ist dann sozusagen gewachsen, größer geworden. Am Anfang sehr schnell und dann heute langsamer. Und dann nach und nach hat sich dann nach diesem Modell immer mehr diese Struktur herausgebildet. Also am Anfang war die Materie noch ungeordnet und dann haben sich am Schluss eben nach diesem Modell eben die Galaxien und die Sonnen und die Planeten dann gebildet. Aber auch die Wissenschaftler, die an das glauben, an dieses Modell, haben da schon ein bisschen ein Problem damit. Hier zum Beispiel ist der Professor André Linde, ein amerikanischer Physiker, der dieses Modell vertritt, aber er sagt, man mag sich die Frage stellen, was war vorher? Wenn die Raumzeit noch nicht existierte, wie konnte dann alles aus nichts entstehen? Also diese Frage stellen sich auch diese Leute immer wieder, weil mit der Frage werden sie natürlich konfrontiert, da kommt man nicht aus. Nun, jetzt ist es natürlich so, man muss eins wissen bei diesem Urknallmodell, das ist kein rein wissenschaftliches Modell. Einerseits haben wir zwar eine zugrunde liegende Physik und Mathematik, die wissenschaftlich begründet sind, aber das Modell kommt eben nicht ohne zusätzliche philosophische, nicht beweisbare Annahmen aus. Das muss man wissen. In der Regel wissen das halt die wenigsten Leute, die jetzt in den Medien diese Dinge sehen. Da wird ihnen das präsentiert als Fakt, aber es wird ihnen nicht gesagt, welche Annahmen in diese Modelle überhaupt eingehen. Und dass diese Annahmen, sonst wäre es ja keine Annahmen, nicht beweisbar sind. Das sagt auch der Professor Stephen Hawking, den man also als den momentan größten lebenden Physiker bezeichnet. Er sagt, wir sind jedoch nicht in der Lage, kosmologische Modelle aufzustellen, ohne zusätzliche weltanschauliche Annahmen. Er sagt, wir sind nicht in der Lage dazu. Wir brauchen diese weltanschaulichen Annahmen, sonst können wir überhaupt kein Modell aufstellen. Und philosophische Annahmen, ja gut, was ist Philosophie? Da überlegt sich der Mensch, wie es sein könnte. Das ist keine Wissenschaft, das ist halt Geistesbetätigung, sage ich mal. Ja? Wenn man sein Gehirn anstrengt, was sein könnte. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Dinge dann so sein müssen. Jetzt gehe ich auf die zwei wesentlichen Annahmen ein des Urknallsmodells. Also die erste Annahme ist, das Universum explodierte, haben wir ja am Anfang gesehen, von einem einzigen Punkt aus. Explodieren muss man in Anführungszeichen sagen, ich gehe da auch noch drauf ein. Und dehnte sich dann bis auf die heutige Größe aus oder dehnt sich noch heute aus. Das weiß man nämlich gar nicht. Man weiß nicht, ob das jetzt schon zu Ende ist, diese Ausdehnung, und wir jetzt sozusagen einfach nur das sehen, was da früher passiert ist, oder ob sie es heute noch ausdehnt. Das kann uns niemand sagen. Aber da ist schon mal ein Faktor, was man nicht genau weiß. Der zweite Punkt, was man annehmen muss, ist, das Universum ist homogen. Ich gehe da noch genauer drauf ein. Aber das heißt, dass es im Mittel in jede Raumrichtung, also egal wohin Sie schauen im Universum, dass es im Mittel gesehen ungefähr überall gleich ist und dass das Universum kein Zentrum und keinen Rand hat. Man nennt es das sogenannte kosmologische Prinzip. Und jetzt gehe ich da nochmal genau drauf ein, damit Sie sich das besser vorstellen können. Also erst einmal die Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass sich das Universum von einem einzigen Punkt aus ausdehnte? Irgendwo muss die Idee ja herkommen. Ja. Was man beobachtet ist, dass es egal in welche Richtung ich jetzt da schaue, erscheint das Licht der Galaxien, die uns umgeben, immer ins Rötliche verschoben, also in den roten Teil des Lichtspektrums. Das ist irgendwie verschoben in das Rote. Jetzt ist es so, diese Verschiebung des Lichts in das Rote, das kann man dadurch erklären, dass sich das Universum als Ganzes ausdehnt und dabei die Galaxien sozusagen bei dieser Ausdehnung mitnimmt. Und so, dass praktisch die Galaxien sich von uns wegbewegen. Und man kann sagen, der Effekt ist eigentlich ähnlich wie bei einem Auto mit eingeschalteten Martinshorn. Ja, also, das sich vom Beobachter wegbewegt. Also, man hat hier so ein Auto und die Schallwellen bewegen sich also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Also das kennen Sie alle. Das heißt, nach vorne in der Bewegungsrichtung des Autos ist die Wellenlänge verkürzt. Das sehen Sie auch in der Abbildung hier. Deswegen ist der Ton höher. Und nach hinten rum ist es gerade andersrum. Da ist eben die Wellenlänge verlängert, der Ton niedriger. Und diesen Effekt, den gibt es im Prinzip auch beim Licht. Da kann man also Folgendes machen. Man kann also das Lichtspektrum nehmen. Hier also von lila bis rot dargestellt oder von blau bis rot. Und man hat jetzt eine Galaxie links oben, die ruht gegenüber unserer Erde. Wenn die Galaxie ruht und sich nicht bewegt, dann hat das Licht eine bestimmte Wellenlänge. In meinem Beispiel jetzt einfach, sagen wir mal, eine gelbe Wellenlänge. Wenn sich dieselbe Galaxie jetzt von der Erde entfernt, dann verschiebt sich das Licht ins Rote. Umgekehrt, wenn sich die Galaxie jetzt auf die Erde zubewegt, dann verschiebt sich das Licht ins Blaue. Und man kann sogar die Geschwindigkeit ausrechnen. Je stärker es nämlich verschoben ist, umso schneller bewegt es sich von uns weg oder auf uns zu. Und das ist eben eine Methode, die wir anwenden. Und wenn wir jetzt die Galaxien um die Erde beobachten, dann stellen wir fest, die sind alle ins Rote verschoben. Mehr oder weniger. Und daraus schließen jetzt eben die Wissenschaftler, die entfernen sich alle von uns. Das ist der erste Punkt. Gut. Jetzt die Frage, wie kommt man jetzt aber auf die zweite Idee, dass das Universum homogen ist und kein Zentrum und keinen Rand hat? Was heißt eigentlich homogen? Sie kennen das, homogene Milch. Wenn die Milch homogenisiert ist, dann sind die Milchtröpfchen da schön fein verteilt in der Milchflasche, sind also nicht ausgeflockt. Und dann ist das homogen, dann ist das praktisch schön gleichmäßig in alle Richtungen. Und die Idee, dass auch das Universum sozusagen in alle Richtungen ungefähr gleich ausschaut, ist aber jetzt, und das ist auch eine Sache, die man wissen muss, eigentlich das Ergebnis eines Scheiterns des geozentrischen Weltbilds, das zurzeit schon von Kopernikus, Galileo und Kepler durch das heliozentrische Weltbild abgelöst wurde. Also, um das mal zu veranschaulichen. Also das hier ist das geozentrische Weltbild, also wo die Erde im Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist und die Planeten einschließlich der Sonne kreisen um die Erde. Dieses Bild, das hatte man über 1000 Jahre lang und dachte, dass das tatsächlich so wäre. Aufgestellt hat es ein griechischer Mathematiker und Philosoph namens Claudius Ptolemäus. Und dieses Weltbild, das er aufgestellt hat, das hat, genau wenn man nachschaut, also 1300 Jahre lang die Sicht der Gelehrten beherrscht. Also das war wirklich vorherrschende Sicht, 1300 Jahre lang. Bis es dann vom heliozentrischen Weltbild abgelöst wurde, das der Realität entspricht, wie wir wissen, wo die Sonne im Mittelpunkt sich befindet und eben die Planeten um die Sonne kreisen. Kopernikus, Galileo und Kepler konnten eben zeigen, dass das geozentrische Weltbild falsch ist. Damals gab es die ersten Teleskope und man hat also da die genauen Planetenbahnen aufgezeichnet und hat dann auch Mathematik dazu betrieben, um die Bahnen zu berechnen. Und das war für die damaligen Gelehrten, und zwar für die meisten, ein riesiger Schock. Da ist ein Weltbild zusammengebrochen. Das muss man wissen. Das war also eigentlich eine Frage vor allen Dingen unter den Gelehrten. Und trotzdem aber hält sich bis heute der Mythos, dass die katholische Kirche die Verbreitung des heliozentrischen Weltbilds behindert hätte. Also da tut man der katholischen Kirche an der Stelle Unrecht, das werde ich gleich erklären. Als Paradebeispiel wird der Fall Galilei zitiert. Da wird also gesagt, Galilei hätte sozusagen also hier mit der Kirche einen Streit gehabt wegen diesem Weltbild. Aber wenn man jetzt mal die historischen Aufzeichnungen dazu genauer untersucht, dann stellt man Folgendes fest. Tatsächlich haben die offiziellen Kirchenvertreter damals mit Wohlwollen auf Galileo Galilei und auf das heliozentrische System geschaut. Galilei war eigentlich ein ziemlich arroganter Typ. Also das heißt, er war eigentlich das Opfer seiner eigenen Arroganz, auch das Opfer des Neids seiner Kollegen, die immer noch dem geozentrischen Weltsystem angehängt sind, und auch der Politik von Papst Urban VIII. Und er wurde eigentlich nicht angeklagt, weil er die Bibel kritisiert hätte. Er hat auch selber ja auch an die Bibel geglaubt, sondern weil er den Papst persönlich beleidigt hatte und ihm einfach keinen Gehorsam leisten wollte. Und er war ein streitsüchtiger Mensch und der hat einfach da sich nicht unterordnen wollen. Und jetzt, wenn das so war, muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, aber woher kommt dann dieser Mythos, den man ja sogar in den Schulen teilweise noch lernt, diese Auseinandersetzung, dieser angeblichen Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Glaube. Es wird also hier ein Graben gezogen, der eigentlich gar nicht existiert hat. Und dieser Graben entstand eigentlich erst circa 100 Jahre später zu Beginn der Aufklärung. In der Aufklärung war es nämlich so, dass man sich von der Kirche und der Autorität der Bibel befreien wollte und stattdessen die menschliche Vernunft als das höchste Prinzip setzen wollte. Das war eine Zeit, wo viele Dichter und Denker auch aktiv waren, also der Mensch, der sozusagen frei denkt. Und diese Aufklärung, die zeigt ja ihre Spuren bis in unsere Gegenwart. Und viele Wissenschaftler heute sind noch der Meinung, dass Glaube und Wissenschaft einen Gegensatz darstellen und stützen ihre Meinung unter anderem eben auf die der Aufklärung entstammende falsche Interpretation des Falls Galilei. Und das ist jetzt wichtig. Ich habe das deswegen erwähnt, weil auch die Vertreter des Urknallmodells davon betroffen sind, die ein homogenes Universum fordern. Es ist nämlich so, indem die Vertreter des Urknallmodells von einem homogenen Universum ausgehen, ohne einen definierten Mittelpunkt und ohne einen Rand, soll sichergestellt werden, dass es keine bevorzugte Position im gesamten Universum geben soll. Es soll verhindert werden, dass der Schock, der damals die meisten Gelehrten zur Zeit von Galilei ereilt hat, nicht wiederholt. Das wollte man nicht. Und der Schock bestand ja darin, dass das geozentrische Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt war, dass das falsch war und die Erde in Wahrheit ja keine bevorzugte Position im Sonnensystem hat. Sondern, wenn man es im Sonnensystem betrachtet, ist die Erde einfach ein Planet wie alle anderen und kreist um die Sonne. Und hier ist einer der Begründer des Urknallmodells, der Edwin Hubble, der sagt dazu, eine so unwillkommene Hypothese einer bevorzugten Position muss unter allen Umständen vermieden werden. Also mit anderen Worten, diese Leute haben sich da schon ganz fest drauf eingeschworen und gesagt, das darf uns nicht mehr passieren, wir müssen das vermeiden, dass eine bevorzugte Position da ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es richtig, von dieser nicht bevorzugten Position der Erde in unserem Sonnensystem, da ist es ja klar, die Erde ist da einer von vielen Planeten, aber ist es richtig, darauf zu schließen, dass unser gesamtes Sonnensystem auch keine bevorzugte Position im gesamten Universum hat, das steht auf einem anderen Blatt. Und das war bei der Entstehung des Urknallmodells auch schon umstritten. Für die einen war es nämlich eigentlich bewiesen, dass die Menschheit ein unbedeutender Punkt im Universum ist. Aber andere haben vor einem vorschnellen Urteil schon gewarnt. Hier ist einer, der Professor Carl Sagan, der hat Folgendes gesagt, wo sind wir? Wer sind wir? Wir stellen fest, dass wir auf einem unbedeutenden Planeten eines ganz gewöhnlichen Sterns leben, verloren in einer Galaxie, die sich in einer in Vergessenheit geratenen Ecke eines Universums befindet, in dem es weit mehr Sterne als Menschen gibt. Das ist das, wenn man sozusagen, ohne jetzt mal genau nachzuschauen, wenn man so sich diese vielen Galaxien und Sterne anschaut, dann denkt man erstmal, Mensch, wir sind ja da irgendwie verloren, irgendwie ein winziger Punkt irgendwo. Aber die Frage ist, ob das wirklich gut nachgedacht ist. Hier ist ein anderer Mann, Professor Richard Feynman, amerikanischer Physiker und auch Nobelpreisträger und Astronom. Er sagt, es wäre blamabel herauszufinden, dass nachdem gesagt wurde, dass wir auf einem ganz gewöhnlichen Planeten um einen ganz gewöhnlichen Stern in einer ganz gewöhnlichen Galaxie leben, unser Platz im Universum ganz außergewöhnlich ist. Also er hat damals schon starke Zweifel dran gehabt und hat gesagt, Moment, Vorsicht mal, Vorsicht, ob das wirklich so ist, dass wir so verloren sind und wir keine besondere Position haben. Jetzt möchte ich das nochmal ein bisschen veranschaulichen. Was bedeutet jetzt die Annahme dieser Homogenität des Universums anschaulich und was stellen sich diese Leute, die das Urknallmodell vertreten, eigentlich vor? Zunächst einmal muss man feststellen, dass aus der Annahme folgt, dass das Universum keine Kugel sein kann, die mit Galaxien und Sternen gefüllt ist. Sonst gäbe es ja da einen Mittelpunkt irgendwo. Und es gäbe auch einen Rand. Also so stellen Sie sich das nicht vor, obwohl es durchaus so sein könnte. Aber Sie sagen, nein, das wollen wir nicht, dass es so aussieht. Es muss anders aussehen. Und um das zu erreichen, muss man zu einem mathematischen Trick greifen. Man fügt zu den drei Raumdimensionen eine vierte unsichtbare Raumdimension dazu. Also wir haben ja hier drei Raumdimensionen. Also wir können uns nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und nach oben und nach unten bewegen. Das sind die drei Raumdimensionen. Jetzt sagen die Vertreter der Urknalltheorie, nein, es gibt noch eine weitere Raumdimension, die können wir nicht wahrnehmen, aber die ist da. Eine vierte Dimension. Und die sagen jetzt, unser Universum existiert als dreidimensionales Gebilde in diesem vierdimensionalen Raum und bezeichnen das als Hyperraum. Also in dem Sinne wäre sozusagen die Entstehung des Universums nicht aus dem Nichts, sondern es wäre einfach nur etwas, was in einem noch größeren Raum, in diesem Hyperraum, entstanden wäre. Ich möchte es mal ein bisschen veranschaulichen, indem wir gedanklich einfach mal eine Raumdimension wegnehmen, damit Sie sich das vorstellen können, weil kein Mensch kann sich vier Dimensionen jetzt hier vorstellen, das kann ich auch nicht. Aber man kann sich einen Menschen vorstellen, der ganz flach wäre, ja, der hätte natürlich auf einem Blatt Papier Platz, sogenannte Flachländer, sagen wir jetzt mal. Ja. Und die könnten sich nur auf dem Papier hin und her bewegen, aber sie könnten niemals aus dem Papier raus, weder nach oben noch nach unten. Also hier, das wäre dieses Flachland. Also diese Menschen könnten sich nur in dem Papier bewegen, aber die dritte Dimension, die wäre für die sozusagen nicht erfahrbar. Die hätten keine dritte Dimension. Wenn man jetzt sich vorstellt, man nimmt so ein Blatt Papier und formt das zu einer Kugel, dann bekommt man ein Bild dafür, wie sich die Vertreter des Urknall Modells des Universums vorstellen. Die sagen, unser Universum ist eine Kugel, die sich im Hyperraum befindet, aber die Galaxien und Sterne, die sind jetzt nur auf der Kugeloberfläche zu finden und das Innere ist einfach leer, das ist hohl und mit Hyperraum gefüllt. Und wir können uns jetzt nur auf dieser Kugeloberfläche bewegen, aber diese niemals verlassen. Um das nur mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich hier so einen kleinen Film. Da ist also hier ein Wissenschaftler, der erklärt das jetzt in Englisch, deswegen habe ich den Ton jetzt mal weg, damit es jetzt nicht irritiert. Im Prinzip erklärt er jetzt erst einmal, dass es praktisch drei Raumdimensionen gibt. Und dann wird er uns dann auch gleich zeigen, also wie das aussehen würde, wenn er jetzt nur in zwei Dimensionen existieren würde. Also wenn er hier quasi wie auf einem Blatt Papier leben würde, dann wäre es der sozusagen nur in zwei Dimensionen vorhanden. Und diese zwei Dimensionen, die könnte man jetzt eben zu einer Kugel formen. Und dann wäre er sozusagen, hier ist noch ein Koordinatensystem drauf projiziert, also praktisch ein unendlich dünner Mensch, der sozusagen nur auf einer Oberfläche lebt. Und jetzt haben Sie hier unten so ein Strichmännchen, das da herumläuft. Und Sie sehen schon, also das kann sich da bewegen. Das kommt jetzt da gleich nochmal zurück. Das würde jetzt dann eine Rakete holen und dann einen Flug machen, damit Sie sehen, wie das jetzt eigentlich ist, wenn man jetzt auf dieser zweidimensionalen Oberfläche sich bewegt. Die hat ja keinen Mittelpunkt. Definieren Sie mal den Mittelpunkt auf so einer Oberfläche. Das geht ja nicht. Jeder Punkt ist ja gleichwertig. Das heißt, ich kann jetzt da rumfliegen. Ich fliege dann praktisch eine große Strecke und irgendwann bin ich am Anfang wieder da. Aber das könnte ich auch von jedem anderen Punkt auf der Kugel machen und ich hätte keinen Mittelpunkt und keinen Rand von dem Universum. Und das ist der mathematische Trick, der hier angewandt wird, damit man sozusagen das vermeidet, was man auf keinen Fall haben will. Und das steckt man als Annahme von vornherein in das Modell rein, ohne es beweisen zu können. Das heißt, egal wo ich mich jetzt auf der Oberfläche befinde, sieht das Universum nach diesem Modell auf dieser Kugeloberfläche von jedem Platz ungefähr gleich aus, weil die Galaxien halt in jeder Richtung ungefähr gleich häufig anzutreffen sind und die Oberfläche hat, wie gesagt, kein Zentrum, kein Rand. Man kann ewig auf dieser Oberfläche rumkreisen im Prinzip und kommt im besten Fall nur wieder am Ausgangspunkt raus. Also im Prinzip so, wenn man sich jetzt hier eine Galaxie hat an einer Stelle oder ich könnte an einer anderen Stelle das mir anschauen, es würde in jede Richtung mehr oder weniger ähnlich ausschauen. Es gibt keine bevorzugte Position. Es kommt aber noch was dazu. Nach dem Urknallmodell haben wir ja gesehen, alles bewegt sich von uns weg. Geht man davon aus, dass sich das Universum insgesamt auch noch ausdehnt. Das heißt, das Ganze ähnelt einem Luftballon, der aufgeblasen wird. Also in etwa so, ja. Und alles spielt sich nur auf der Oberfläche dieses Luftballons ab. Also wie hier, dieser Luftballon dehnt sich aus, das Universum dehnt sich aus und die Galaxien, die bewegen sich da quasi mit, weil die eben auf der Kugeloberfläche hier sitzen. Gut, jetzt die Frage, Annahmen hin oder her, sind die Annahmen richtig? Kann das stimmen? Ich meine, es ist wissenschaftlich gesehen, kann man sowas vertreten, aber ist das sinnvoll? Erste Frage, dehnt sich das Universum denn überhaupt wirklich aus? Die Frage ist ja, kann man, von dem geht das Urknallmodell aus der Rotverschiebung der uns umgebenden Galaxien wirklich schließen, dass sich das Universum als Ganzes ausdehnt oder in der Vergangenheit ausgedehnt hat? Kann man das wirklich? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Weil es nämlich noch andere Möglichkeiten gibt, wie diese Rotverschiebung zustande kommen kann. Möchte ich Ihnen jetzt ein paar erläutern. Ganz einfach, mögliche Ursachen der Rotverschiebung. Die erste Möglichkeit ist die, dass die Galaxien sich entfernen, und zwar mit hoher Geschwindigkeit von der Erde. Das heißt, das ganze Universum muss sich gar nicht ausdehnen. Es kann ja stillstehen und die Galaxien fliegen einfach weg. Es gibt keine Möglichkeit physikalisch, wie Sie das unterscheiden können, weil wir nämlich fest an unserem Standort sitzen und wir können da nicht weg. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Diese Annahme kann man sofort ja in Frage stellen. Dann die zweite Sache, okay, das haben wir schon gesehen, die Galaxien stehen im Wesentlichen still, stattdessen dehnt sich das Universum als Ganzes aus. Das ist die Annahme der Urknalltheorie. Oder als dritte Möglichkeit, weder entfernen sich die Galaxien, noch dehnt sich das Universum aus. Und das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht im Detail erläutern kann, aber ich werde nochmal gegen Ende meines Vortrags ein bisschen darauf eingehen. Stattdessen wird die Rotverschiebung durch einen sogenannten relativistischen Effekt der Verspannung des dreidimensionalen Raums verursacht. Das hat damit zu tun, dass unser Raum sozusagen nicht nichts ist, sondern der ist etwas. Und wenn der Raum verspannt wird, sagt uns die Theorie, dann hat das auch einen Einfluss auf die Lichtwellenlänge, also auf das Licht von Objekten, die weiter weg sind. Und zwar je weiter die weg sind, umso stärker rot verschoben werden die. Aber da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ich wollte Ihnen nur damit zeigen, es gibt physikalisch gesehen andere Erklärungsmöglichkeiten. Das Urknallmodell muss sich also sozusagen auf eine Möglichkeit festlegen, ohne die beweisen zu können. Und wir sind eben, wie gesagt, mit unserer Beobachtungsposition im Wesentlichen festgelegt. Wir können da nicht weg. Und es ist uns ohne weiteres eben nicht möglich herauszufinden, welche der Möglichkeiten richtig ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich persönlich für am faszinierendsten halte, weil man da eigentlich also wunderbare Ergebnisse hat in letzter Zeit. Die Frage, ob das Universum wirklich homogen ist. Stimmt es, dass wir keine bevorzugte Position im Universum haben? Sind wir wirklich irgendwie so ein Punkt irgendwo in diesem gewaltigen Universum, wie jeder andere Punkt auch? Wenn das Universum wirklich homogen, also gleichförmig wäre, dann würde man erwarten, dass auch die Rotverschiebung der Galaxien gleichförmig wäre. Wenn das was mit der Geschwindigkeit zu tun hätte, dass sie sich entfernen, müsste das ungefähr gleichförmig sein. Das heißt, egal in welche Richtung man schaut, müsste diese Rotverschiebung ungefähr für gleich weit entfernte Galaxien immer dieselbe sein. Und tatsächlich ist es so, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die der Entdecker dieser Rotverschiebung der Galaxien, der Edwin Hubble, herausgefunden hat. Er hat entdeckt, dass die Rotverschiebung der Galaxien umso größer ist, je weiter die Galaxien von der Erde entfernt sind. Und diesen Zusammenhang ist seit seiner Entdeckung im Jahr 1929 immer weiter verfeinert worden und wird heute unter dem Namen Hubbles Gesetz gelehrt. Also das ist hier praktisch schon eine Kurve. Man hat rechts die Entfernung in Millionen Lichtjahre angezeigt und nach oben die Rotverschiebung. Also es ist wirklich eine schöne Kurve, die man da hat. Je größer die Entfernung ist, also je weiter die Galaxien von uns entfernt sind, umso stärker ist diese Rotverschiebung. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Also der existiert tatsächlich. Im Luftballonmodell unseres Urknalls bedeutet jetzt dieses Gesetz, dass sich während des Aufblasens des Luftballons alle Galaxien, die von uns gleich weit entfernt sind, gleich schnell von uns entfernen. Und zwar umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Das können Sie mal ausprobieren mit so einem Luftballon, wenn Sie da mal zwei Punkte nehmen und Sie blasen den auf. Und zwei Punkte, die näher sind und zwei Punkte, die weiter voneinander entfernt sind, also auf der Luftballonoberfläche, dann werden Sie feststellen, dass die, die weiter voneinander entfernt sind, sich schneller entfernen voneinander als die, die näher beieinander liegen. Also das ist im Prinzip hier dargestellt. Also wenn hier die Erde ist, dann würde das heißen, dass wenn ich jetzt Galaxien habe, die näher sind, haben die bestimmte Rotverschiebung, entfernen sich, wenn man das jetzt als Entfernung deuten kann, langsamer. Und je weiter die entfernt sind, umso größer wird die Rotverschiebung. Jetzt ist aber Folgendes, das ist ganz interessant. Man hat zwar diese schöne Kurve, aber die Wissenschaftler gehen ja her und messen das ganz genau nach. Ganz genau. Und man hat jetzt Zehntausende von Galaxien in den letzten Jahrzehnten nachgemessen und das hat gezeigt, dass die Rotverschiebung der uns umgebenden Galaxien eben nicht homogen ist, sondern in bestimmten Stufen oder in bestimmten Werten vorkommt. Also wenn das hier die Rotverschiebung ist, die gemessen wird, dann hat man sozusagen hier immer bei bestimmten Werten eine Häufung. Da hat man also praktisch so Gruppen von Galaxien, die bestimmte Rotverschiebungen haben. Das ist nicht gleichmäßig verteilt. Und da ist die Frage, ja, wieso ist denn das so? Und das ist schon mal eine große Überraschung. Hier ist zum Beispiel der Professor Halden Arp, ein amerikanischer Astronom, der sagt dazu, die Tatsache, dass die gemessenen Werte der Rotverschiebung sich nicht gleichmäßig verändern, sondern in Stufen bzw. bestimmten bevorzugten Werten vorkommen, ist so unerwartet, dass die konventionelle Astronomie nie in der Lage war, dies zu akzeptieren, trotz der überwältigenden Hinweise aus den Beobachtungen. Das passt nicht ins Bild. Deswegen kann die konventionelle Astronomie nicht damit arbeiten. Die verschweigt das Thema in der Regel. Das will man gar nicht hören, aber es ist vielfach bestätigt mittlerweile. Und wenn man jetzt diese Rotverschiebung mit Hilfe dieser Hubble-Beziehung in Entfernungen umrechnet, dann heißt es, dass sich die Galaxien bei bestimmten Entfernungen häufen. Und das heißt nichts anderes, dass die Galaxien in konzentrischen Ringen um unsere Milchstraße angeordnet sind Und in diesem Fall müsste sich das Universum gar nicht ausdehnen, sondern das könnte einfach ein statisch ruhendes Universum sein mit unserer Milchstraße im Zentrum. Also hier noch einmal dieses Hubble-Gesetz, das erlaubt dann die Umrechnung dieser Rotverschiebung einfach in Entfernungen. Das heißt, in bestimmten Entfernungen von uns habe ich viel Galaxien, dann habe ich wieder weniger, dann habe ich wieder viel, dann habe ich wieder weniger, dann habe ich wieder viel. Also ich habe im Prinzip Ringe und das ist hier gezeigt, das ist hier eine Aufnahme, die eben die Verteilung der Galaxien zeigt. Also all diese Pünktchen, das sind alles Galaxien, die hier zu sehen sind. Und wenn man jetzt hier mal schaut, da sitzt unsere Milchstraße mehr oder weniger hier in der Mitte. Man sieht es hier angedeutet mit diesen Ringen, dass hier eine gewisse Ringstruktur drin ist, die zentriert ist auf unsere Milchstraße. Und diese Ringe haben einen Abstand von ungefähr 100 Millionen Lichtjahre. Und das passt natürlich überhaupt nicht zum Urknallmodell. Warum sollte das ausgerechnet so sein, dass um unsere Milchstraße herum die anderen Galaxien so angeordnet sind? Trotzdem, die sind ja sehr findig, die Vertreter des Urknallmodells, die wollen ihr Modell nicht aufgeben. Die behaupten jetzt, in der Vergangenheit hätte es Epochen oder Zeitspannen gegeben, wo sich das Universum unterschiedlich schnell ausdehnte. Also es hätte sich mal langsamer, mal schneller ausgedehnt, so irgendwie so in Stufen. Und das hätte dann diese Ringstruktur produziert. Wobei man überhaupt nicht weiß, warum hätte das sich überhaupt so pulsiert ausdehnen sollen. Das weiß man natürlich auch nicht, aber man postuliert, man verlangt das, weil sonst hat man keine Erklärung. Jetzt ist aber die Frage, kann das sein? Wenn das so wäre, dann würde das Hubble'sche Gesetz uns nur die mittlere Ausdehnung des Universums zeigen, die um den Mittelwert aber irgendwie periodisch schwankt. Ja, also so eine Ausdehnung, die immer irgendwie so schwankt. Aber wir werden jetzt gleich sehen, die Erscheinung ist eigentlich wenig wahrscheinlich. Es gibt nämlich einen Test, den wir machen können zwischen diesen beiden Möglichkeiten, dieser periodischen Schwankung während der Ausdehnung oder der konzentrischen Anordnung der Galaxien. Um festzustellen, wie nahe wir uns beim Mittelpunkt befinden, nimmt man also diese bekannte Anordnung der Galaxien. Stellen Sie sich das mal vor. Man hat also die Galaxien. Und jetzt stellt man sich jetzt vor, okay, wir bewegen uns jetzt mit unserer Milchstraße ein Stück weit raus aus dem Ort, wo wir sind und simulieren dann, weil wir ja wissen, wo die ganzen Galaxien tatsächlich sind, wie würde das von einer anderen Stelle aus im Universum aussehen? Wenn wir ein Stückchen wegrücken, würden wir dann immer noch diese schöne periodische Struktur sehen. Also praktisch hier unsere Milchstraße und außen rundherum in diesen konzentrischen Ringen die anderen Galaxien. Und wenn sich jetzt unsere Milchstraße ein Stück verrücken würde, dann würden sich sozusagen die Verteilung der Galaxien ja ändern. Und das Ergebnis ist jetzt, dass sich die Häufung der Galaxien bei bestimmten Rotverschiebungen verschmiert. Das heißt, man kann dann plötzlich keine konzentrischen Ringe mehr erkennen. Und das bedeutet, dass sich unsere Milchstraße höchstwahrscheinlich wirklich nahe am Zentrum befindet. Ich habe es hier nochmal veranschaulicht. Also wir haben hier die Milchstraße im Zentrum und da sehen wir jetzt diese konzentrischen Ringe. Wenn wir jetzt die Milchstraße ein Stück raus verrücken und dann schauen, wie würde das dann aussehen, dann sind die Ringe plötzlich verschmiert. Und das kann nur eins bedeuten, wir befinden uns tatsächlich im Zentrum oder sehr nahe, weil sonst könnten wir diese Ringe gar nicht sehen. Und damit ist eigentlich ziemlich klar, dass die Annahme der Homogenität nicht stimmen kann. Ein anderer Hinweis auf diese fehlende Homogenität des Universums ergibt sich aus der Messung der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung. Es ist ja so, nach diesem Urknallmodell gab es diesen Knall, also diesen Feuerball, sage ich jetzt mal, am Anfang. Und der war am Anfang heiß und dann hätte sich dieser Feuerball ausgedehnt, der wäre abgekühlt und dann wäre ja überall noch Restwärme da heute von diesem Feuerball. Aus allen Richtungen müssten wir sozusagen, sagen jetzt die Urknallvertreter, noch diese Restwärme messen können. Und es sollte aber trotzdem noch so leichte, heiße und kalte Flecken überall irgendwie so zufällig verteilt geben. Und der Grund ist einfach der, weil die Explosionswärme, die hatte nicht genügend Zeit, sich im gesamten Universum auszubreiten. Das Universum hat sich quasi so schnell ausgedehnt, dass nicht genügend Zeit war, dass sich die Wärme schön gleichmäßig überall verteilt hat. Das heißt, in erster Näherung hätte ich dann was Gleichförmiges, aber dann, wenn ich genauer hinschaue, eben nicht. Verschiedene Regionen im Universum entfernten sich eben am Anfang zu schnell voneinander und konnten keine Wärme austauschen. Und jetzt ist es so, historisch betrachtet, hat man also im Jahr 1960 erstmals diese Hintergrundstrahlung gemessen und da hat man festgestellt, dass sie gleichförmig ist. Das heißt, sie ändert sich nicht stark, wenn man in verschiedene Richtungen blickt. Und da hat man erstmal gesagt, Moment, das kann jetzt nicht sein. Also so ganz gleichförmig darf sie nicht sein. Es müsste eigentlich diese kalten und heißen Flecken geben. Also hat man eine Hilfshypothese herangezogen und hat gesagt, ja, wir brauchen eine Inflation. Also das hat jetzt nichts mit der Geldinflation zu tun, sondern es kommt vom lateinischen inflare, aufblasen. Man sagt, am Anfang der Entstehung des Universums hätte es eine Zeitspanne gegeben, da hätte es sich ganz schnell ausgedehnt. Überlicht schnell, schneller als das Licht. Und es hätte dafür gesorgt, dass sich die Wärme sozusagen nicht ungleichmäßig verteilen konnte. Also diese Zeitspanne, die war unglaublich kurz, 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Modell. Also ich habe sie mal die Zahl hingeschrieben, das ist eine winzig kleine Zeitspanne. Und während dieser Zeit soll sich das Universum schneller als das Licht ausgebreitet haben, sodass unterschiedliche Teile des Universums, die zwar vorher in Kontakt miteinander waren, sodass es vorher gleichmäßige Wärmeverteilung war, durch diese rasche Ausdehnung konnte sich sozusagen diese Verteilung sozusagen nicht ungleichmäßig verteilen, die blieb gleichmäßig. Und damit war die Erklärung da für die kosmische Hintergrundstrahlung, für die Homogenität. Muss man ganz klar sagen, Sie werden jetzt, wenn Sie das zum Beispiel hören, mal, wenn Sie sich befassen damit auf der NASA, wenn Sie auf die Homepage gehen, da lesen Sie immer von dieser Inflation. Das ist eine Hypothese, eine weitere Annahme, die man da reinsteckt in das Modell, das man braucht, weil man sonst gar nicht die Homogenität der Hintergrundstrahlung erklären kann. Aber der Punkt ist der, das war der Stand von 1960. Nochmal hier diese Inflation, also ganz am Anfang nach dem Urknallmodell hätte sich das Universum rapide aufgeblasen, ganz schnell. Bis gegen Ende des letzten Jahrtausends war das der Stand. Aber in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten gab es jetzt nun extrem genaue Messungen dieser Hintergrundstrahlung. Man kann die Temperatur extrem genau messen, bis auf ein Zehntausendstel Grad hat man die Temperatur genau gemessen. Unglaublich genau. Aber nach der Theorie hätte die Strahlung auch bei dieser Genauigkeit immer noch vollkommen homogen sein müssen. Aber stattdessen weist sie bei genauer Betrachtung ein feines, aber ganz ausgeprägtes Muster auf. Also im Prinzip würde man sowas erwarten, mit der Inflation sozusagen. Aber das hier im Prinzip wird gemessen. Das heißt, das ganze Universum weist eine Struktur auf in dieser Hintergrundstrahlung. Aber nicht nur das, nicht nur hat das Universum eine Struktur, also praktisch, man kann also sagen, kalte und warme Regionen in einer bestimmten Anordnung, es kommt noch was dazu. Wenn man sich jetzt gedanklich das Universum als eine Kugel vorstellt, in dessen Zentrum wir sitzen, dann ist dieses Muster der Hintergrundstrahlung sozusagen auf dieser Kugelinnenfläche erkennbar. Und das Überraschende ist aber jetzt wirklich, dass dieses Muster exakt auf unser Sonnensystem ausgerichtet ist. Ich erkläre Ihnen jetzt gleich mal. Die Frage ist jetzt überhaupt erstmal, was hat denn unser Sonnensystem, dieses winzige Pünktchen da in diesem Gesamtuniversum, mit dieser gesamten Struktur vom Universum zu tun? Diese ganze Struktur des Universums zeigt also im Hintergrund irgendwie eine Strahlung, die bestimmte Weise angeordnet ist. Wieso sollte ausgerechnet unser Sonnensystem irgendwas damit zu tun haben? Nach dem Urknallmodell, wie gesagt, sind wir ein winziges Pünktchen in einem Universum. Man sollte also erwarten, dass jedes Sonnensystem mehr oder weniger beliebig irgendwie im Raum drin liegen sollte. Also ich habe das hier dann gleich nochmal veranschaulicht. In der Tat sieht man, dass nämlich die Ebene unseres Sonnensystems um einen Winkel von ca. 60 Grad gegen die Ebene der Milchstraße geneigt ist und andere Sonnensysteme haben andere Winkel. Das heißt, der Winkel hat nicht viel mit der Galaxie, in der es sich befindet, zu tun. Also hier, das ist beispielsweise unsere Milchstraße. Da lege ich jetzt hier mal eine Achse durch. Das ist die Ebene der Milchstraße, wo also all diese Sterne drin liegen. Und das ist jetzt die Ebene unseres Sonnensystems. Die nimmt also da einen Winkel von 60 Grad dazu ungefähr ein. Aber wenn man andere Sonnensysteme nimmt, die haben ganz andere Winkel. Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist einfach zufällig. Wenn sozusagen es schon keinen Zusammenhang mit unserer eigenen Milchstraße gibt, warum sollte man dann überhaupt erst recht einen Zusammenhang mit dem gesamten Kosmos, mit dem gesamten Universum erwarten? Ja, dann schon erst recht nicht, ja. Aber genau das ist der Fall, wie uns das feine Muster in der kosmischen Hintergrundstrahlung zeigt. Wenn man das hier nochmal veranschaulicht, wir haben hier unser Sonnensystem und die Ebene unseres Sonnensystems, wo also die Planeten sich mehr oder weniger drin bewegen. Und jetzt hier die Projektion des Universums sozusagen in einer Kugelform, dann ist sozusagen diese Hintergrundstrahlung genau in Richtung dieser Achse unseres Sonnensystems ausgerichtet. Und Sie können sich vorstellen, was das ausgelöst hat bei den Wissenschaftlern, als sie das herausgefunden haben. Ich habe hier ein Zitat zum Beispiel von Professor Stephen Hawking. Er nannte den Befund der Inhomogenität der kosmischen Hintergrundstrahlung die Entdeckung des Jahrtausends, wenn nicht die größte Entdeckung, die jemals gemacht wurde. Es ist klar, Sie haben jetzt den Hintergrund. Sie wissen, damit ist ja dieses Weltbild da stark angegriffen, weil jetzt auf einmal eine bevorzugte Position da ist. Noch viel deutlicher sagt hier der Professor Lawrence Krauss, ein amerikanischer Physiker. Er sagt, wenn man sich die Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung ansieht, stellt man fest, dass die beobachtete Struktur sonderbarerweise mit der Bahnebene der Erde um die Sonne zusammenhängt. Es ist verrückt. Wir betrachten das gesamte Universum. Und es ist daher einfach nicht möglich, dass es einen Zusammenhang mit der Bahnebene der Erde gibt. Das würde bedeuten, dass wir uns wirklich im Zentrum des Universums befinden. Ja, die grundlegenden Annahmen des Urknallmodells werden durch die wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte stark in Zweifel gezogen. Und es kann einfach nicht mehr als erwiesen gelten, dass sich unser Universum ausdehnt oder in der Vergangenheit ausgedehnt hat. Und dass unsere Galaxie und unser Sonnensystem unbedeutende Gebilde in einem gigantischen Universum sind. Stattdessen weisen die Daten zunehmend darauf hin, dass wir uns im Zentrum des Universums befinden und damit eine besonders bevorzugte Position besitzen. Noch einmal der Richard Feynman. Es wäre blamabel herauszufinden, nachdem gesagt wurde, dass wir auf einem ganz gewöhnlichen Planeten um einen ganz gewöhnlichen Stern in einer ganz gewöhnlichen Galaxie leben, unser Platz im Universum ganz außergewöhnlich ist. Das hat er damals schon ganz gut vorhergesehen. Wir haben jetzt schon mal gesehen, einige grundlegende Probleme mit dem Urknallmodell. Aber es gibt noch mehr Probleme mit dem Urknallmodell, auf die ich jetzt auch noch eingehen möchte. Damit das Urknallmodell überhaupt funktioniert, braucht es ja nach diesem Modell eine Kraft, sodass sich das Universum ursprünglich von einem Punkt aus entwickelt hat und dann immer weiter vergrößert hat. Gleichzeitig aber verlangt das Modell eine entgegengesetzte Kraft, um der Ausdehnung entgegenzuwirken und um zu verhindern, dass sich das Universum zu schnell ausdehnte. Damit nämlich genügend Zeit war, damit sich die Materie zusammenklumpen konnte und damit sich Sterne und Galaxien bilden konnten. Also irgendwo braucht man so ein Kräftegleichgewicht. Das ist hier so eine Veranschaulichung hier. Also hier die Zeit wieder aufgetragen und unten dieser Knall, sagen wir jetzt mal. Und dann hätten wir zwei Kräfte. Und diese Kräfte, die werden hier anders bezeichnet. Zum einen hier ist ja ganz unten erst einmal gezeigt so eine Feder. Also man nennt diese Kraft, die sozusagen das Universum auseinanderzieht, dunkle Energie. So wird sie bezeichnet. Und umgekehrt diese Kraft, die das verhindert, dass es so schnell sich ausdehnt, das Universum, das nennt man dunkle Materie. Man sagt also, es gibt also auch noch Materie, dunkle, die man nicht sehen kann, die würde auch noch da sein und die würde durch ihre Schwerkraftwirkung das anziehen und dann verhindern, dass es sich zu schnell ausdehnt. Das wären jetzt die zwei Kräfte, die wir brauchen dazu. Und dazu braucht man dunkle Energie und dunkle Materie. Jetzt ist es aber so, das muss man auch wissen, wenn man diese Begriffe hört, dann sind dunkle Energie und dunkle Materie nicht durch Experimente bewiesen, sondern es handelt sich einfach um rein hypothetische Gebilde, die man braucht, weitere Annahmen, damit das Urknallmodell überhaupt funktioniert. Und wie der Name schon sagt, sind die beiden Komponenten, diese unbekannten Komponenten, dunkel. Das heißt, sie sind eigentlich unsichtbar. Man kann sie gar nicht wahrnehmen. Und sie sollen aber dennoch überall im Universum anzutreffen sein. Hier ist der Professor David Klein, amerikanischer Physiker, der sagt dazu Folgendes: Die Begriffe, die wir für die unbekannten Komponenten verwenden, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie, spiegeln im Wesentlichen unsere Unkenntnis wider. Klein erklärt, dass es nach 70 Jahren Suche immer noch keinen Beweis für die Existenz dunkler Materie gibt und trotzdem gehen fast alle davon aus, dass es sie wirklich gibt. Man hält daran fest, es muss es ja geben, weil sonst bricht ja das Urknallmodell in sich zusammen. Die theoretischen Rechnungen verlangen jetzt, dass unser Universum sogar größtenteils aus diesen völlig unbekannten und unsichtbaren Komponenten bestehen soll. Also nicht nur, dass wir da Komponenten haben, die wir gar nicht sehen können und die wir nicht nachweisen können. Nein, unser Universum soll sogar noch größtenteils aus diesen Komponenten bestehen. Also hier, das Universum laut dem Urknallmodell, wie man es zum Beispiel auf der Homepage der NASA findet, soll unser Universum zu 5% aus sichtbarer Materie bestehen, also aus den Sternen und Galaxien, die man sehen kann, zu 23% aus dunkler Materie und zu 72% aus dunkler Energie. Also wenn man das zusammenzählt, haben wir da 95% unbekannt. Das heißt, das Modell kann eigentlich 95% unseres Universums gar nicht erklären. Das ist ihm völlig ein Rätsel. Ein weiteres Problem des Urknallmodells ist, dass es zu Beginn ja angeblich gleich viel Materie und Antimaterie hätte geben müssen. Also die Idee ist ja die, durch diese anfängliche Ausdehnung in den Hyperraum hinein hätte sich gleichzeitig Materie und Antimaterie bilden sollen. Aber dann müsste man ja Antimaterie finden. Aber die fand man nicht. Bis heute findet man in unserem Universum die Antimaterie nicht. Also veranschaulicht so, irgendwo müsste es Antimaterie geben, und zwar in riesigen Mengen. Quasi ein ähnliches Spiegeluniversum wie unseres aus Antimaterie bestehen. Das Problem ist nur, Materie und Antimaterie vertragen sich nicht gut. Wenn die sich treffen, dann gibt es normalerweise eine Explosion und die lösen sich in Energieblitz auf. Man müsste also überall Energieblitze sehen, wenn es Antimaterie gibt, aber das findet man nicht. Hier ist der Wissenschaftler Antia, der sagt, zu Beginn wurde gleich viel Materie und Antimaterie gebildet. Heute scheint es nur noch Materie zu geben. Bislang gibt es theoretische Spekulationen über das Verschwinden der Antimaterie, aber keinerlei experimentelle Hinweise. Also niemand weiß, wo diese Antimaterie geblieben ist. Und man braucht aber irgendeine Antwort, damit dieses Modell hier irgendwie weiterhin aufrechterhalten wird. Wenn also die Antimaterie heute nicht mehr in unserem Universum zu finden ist, dann wird spekuliert, ist diese Antimaterie vielleicht in ein Paralleluniversum verschwunden, das bei der Entstehung unseres Universums mit entstanden ist. Aber auch dafür haben wir natürlich nicht den geringsten experimentellen Hinweis. Also in etwa so wie hier. Hier wäre unser Universum in diesem Hyperraum entstanden und gleichzeitig wäre in diesem Hyperraum ein Universum, ein Paralleluniversum aus Antimaterie entstanden. Natürlich könnten wir nie rüberreisen und uns das anschauen. Wir können ja nicht einmal unser eigenes Universum verlassen. Das ist also eine reine Hypothese. Ja, es ist nicht einmal eine wissenschaftliche Hypothese, weil wir keinerlei Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Wissenschaftliche Hypothesen sind zumindest Vermutungen, die man noch irgendwie überprüfen kann. Aber das könnte man nie überprüfen, weil wir einfach unser Universum nicht verlassen können. Aber die Sache ist ja noch viel schlimmer. Wie entstanden jetzt die Galaxien? Nach dem Urknallmodell weiß man nicht, wie auch nur eine einzige dieser rund 100 Milliarden Galaxien, die wir gesehen haben, in unserem Universum entstanden ist. Hier sagt zum Beispiel der Professor Trefill, es sollte da draußen überhaupt keine Galaxien geben und selbst wenn es Galaxien gäbe, sollten sie nicht so in Gruppen angeordnet sein, wie wir sie vorfinden. Wir haben ja gesehen, diese konzentrischen Ringe. Also es dürfte keine geben und die sollten schon gar nicht in Ringen angeordnet sein. Also, was macht man jetzt? Man benutzt also eine dieser Komponenten, diese dunkle Materie, die wird hier sozusagen jetzt benutzt als Rückgrat für die Kondensation der Materie. Also man sagt im Prinzip, da ist überall dunkle Materie, die können wir zwar nicht sehen, aber die Materie, die dockt jetzt da an diese unsichtbare Materie und klumpt da zusammen an diesen Stellen. Und ja, so sollen die Galaxien dann entstanden sein. Und das ist hier zum Beispiel so ein Bild, das wird tatsächlich gerechnet. Computersimulationen sind es aber. Und die setzen voraus, dass es die dunkle Materie gibt, die aber experimentell eine reine Hypothese ist. Und trotzdem werden natürlich solche Dinge in Fachzeitschriften veröffentlicht etc. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, das hat man wirklich nachgewiesen. Aber das ist eine reine Simulation, basierend auf der Annahme, dass es die dunkle Materie gibt, wofür es keinen Hinweis gibt. Aber es geht noch viel weiter. Galaxien, im Schnitt 100 Milliarden Sonnen oder Sterne da drin. Man weiß noch nicht einmal, wie ein einziger Stern oder eine Sonne entstanden ist. Von keinem einzigen von diesen 100 Milliarden Sternen weiß man, wie der entstanden sein könnte. Man geht, und deshalb möchte ich es ein bisschen erklären, davon aus, dass es ursprünglich ja einen Nebel gab. Also nach diesem Knall sozusagen gab es diesen, sag ich jetzt mal, diesen Rauch, der da übrig blieb. Eine Materieansammlung aus Gas und Staub, die sich dann zu einem Stern oder zu Sternen verdichtete. So stellt man sich das vor. Aber das Problem ist jetzt, wenn Sie jetzt im Weltraum Staub und Gas haben, dann passiert normalerweise nicht das, dass diese Wolke sich verdichtet. Sondern normalerweise ist es ganz anders. Schauen Sie sich mal hier diesen Nebel an, der aus Gas und Staub besteht und der würde sich vielleicht auch noch bewegen und rotieren. Aber normalerweise dehnt sich der Nebel aus. Das ist wie ein Gas, wenn wir hier Gas haben, hier im Raum, das dehnt sich auch aus. Gaswolken dehnen sich normalerweise aus, sie ziehen sich nicht zusammen und das passiert nur dann, wenn sie dicht genug oder wenn sie kalt genug sind. Und jetzt hat man dafür zwei Lösungen. Man sagt, na gut, man beobachtet beispielsweise, dass Sterne manchmal explodieren. Das sind sogenannte Supernovae. Wenn diese Schockwelle des Sterns jetzt so eine Wolke trifft, dann sagt man, dann wird diese Wolke verdichtet. Und in dem Moment, wo das passiert, leuchten hier überall die Sterne auf, weil dann plötzlich die Sternentstehung passiert. Weil sozusagen die Wolke dicht genug wird, sodass dort an bestimmten Stellen dann eben sich Sterne bilden. Aber eins ist natürlich klar, Sie brauchen hier einen Stern. Die Frage ist, woher kam jetzt der explodierende Stern? Mit anderen Worten, Sie haben hier zwar die Bildung von Sternen erklärt, aber Sie brauchen wieder Sterne, um Sterne entstehen zu lassen. Sie haben das Problem ja damit gar nicht gelöst. Das ist das Henne-Ei-Problem im Prinzip. Sie haben keine Lösung, solange Sie nicht wissen, woher der Stern kam. Also das löst das Problem eigentlich überhaupt nicht. Die zweite Möglichkeit, die man auch diskutiert, ist, man sagt, naja gut, diese Gaswolke, die wird durch die Strahlung von Wasserstoffmolekülen abgekühlt. Also man hat diese Wolke da drin und da ist Wasserstoff drin und das strahlt ab und es wird immer kälter. Es verliert Wärme im Laufe der Zeit. Und wenn es irgendwann mal kalt genug geworden ist, dann würde sich diese Wolke zusammenziehen. Aber man hat jetzt herausgefunden, das passiert nicht. Man hat sogar im Labor solche Experimente gemacht, ohne dass da Staub vorhanden ist. Man braucht unbedingt Staub. Staub muss in der Nähe sein, an dem Staub dockt es dann irgendwie an und da kann sich dann was bilden. Aber man braucht also diesen Sternenstaub irgendwie hier. Also nach der Theorie kommt der Staub wieder von Sternen, die explodiert sind. Also mit anderen Worten, ich brauche Sternenstaub, um Sterne entstehen zu lassen. Ich brauche wieder Sterne, um Sterne entstehen zu lassen. Ich habe das Problem einfach nach wie vor nicht gelöst. Das habe ich mir ganz kurz zusammengefasst, anschaulich, damit Sie wissen, das ist der aktuelle Stand nach wie vor. Man weiß nicht, wie Sterne entstanden sind. Hier zum Beispiel der Professor Neil deGrasse Tyson, amerikanischer Physiker, Astrophysiker, ist auch Atheist, also er glaubt nicht an die Existenz von Gott, aber er sagt, wenn wir nicht schon wüssten, dass es Sterne gibt, würde uns die aktuelle Forschung jede Menge überzeugender Gründe dafür liefern, warum Sterne sich niemals bilden konnten. Also er sagt, die Wissenschaft sagt uns sogar das Gegenteil. Die können gar nicht entstehen eigentlich, die dürfen gar nicht entstehen. Oder hier der Professor Martin Harwood. Das Universum enthält 100 Milliarden Galaxien. Jede dieser Galaxien enthält wiederum 100 Milliarden Sterne. Das habe ich ja schon erläutert. Das macht insgesamt 10 hoch 22 Sterne. Das betretene Gefühl, das moderne Astrophysiker dabei beschleicht, ist, dass wir nicht wissen, wie es nur ein einziger dieser Sterne geschafft hat, sich zu bilden. Das ist eigentlich Fakt. Abgesehen von allen schönen Theorien und Computersimulationen und Medienpräsentationen, man weiß überhaupt gar nicht, wie so ein Stern entstanden ist. Nicht nach der Urknalltheorie. Ich habe zu diesem Punkt, gerade was unser Sonnensystem angeht, hier in dem Vortrag wesentlich mehr Details dann noch. Kann ich aber heute natürlich nicht darauf eingehen. Ich fasse nochmal zusammen. Das Urknallmodell hat also ganz erhebliche Erklärungsprobleme. Es muss davon ausgehen, dass es große Mengen an dunkler Energie und dunkler Materie im Universum gibt, obwohl wir dafür nicht den geringsten experimentellen Hinweis aus dem Labor haben. Es kann nicht erklären, wo die gewaltige Menge an Antimaterie hingelangt ist, die zusammen mit unserem Universum entstanden sein soll. Und es kann nicht erklären, woher Galaxien kommen, ja nicht einmal, wie auch nur ein einziger Stern im gesamten Universum entstanden ist, einschließlich unserer Sonne. Gut, so viel zu den ganzen Problemen, die das Urknallmodell hat. Jetzt möchte ich im nächsten Kapitel Ihnen mal zeigen, eine andere Möglichkeit, an die Dinge ranzugehen, biblisch begründete Modelle. Man kann also durchaus mit der Bibel, wenn man die Dinge, die in der Bibel stehen, für wortwörtlich wahrnimmt und nicht nur einfach irgendwie als Gleichnisse, die vielleicht irgendeinen Sachverhalt beschreiben, der so ähnlich gewesen sein konnte, sondern wenn man wirklich vertraut, dass das Gottes Wort ist und dann versucht, Modelle zu machen, dann kann man da genauso gut Wissenschaft damit machen. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Was ist jetzt zu beachten? Welche Rahmenbedingungen müssen für biblische Modelle erfüllt sein? Und hier zum Beispiel der Professor George Ellis, ein englischer Mathematiker und Templeton-Preisträger. Er sagt, die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass es eine ganze Reihe von Modellen gibt, die die Beobachtungen erklären können. Zum Beispiel kann man ein kugelsymmetrisches Universum konstruieren mit der Erde im Mittelpunkt, das nicht anhand von Beobachtungen widerlegbar ist. Und wir haben ja gesehen, dass das Urknallmodell nicht ohne Hilfshypothesen funktioniert, insbesondere dieser kosmischen Inflation, die mit überlichtschneller Geschwindigkeit stattgefunden haben soll. Die soll ja sicherstellen, dass diese Hintergrundstrahlung annähernd gleichförmig war. Und jetzt ist es so, dass auch unser biblisches Modell aber ein Lichtausbreitungsproblem lösen muss. Aber aus einem anderen Grund. Die Sache ist nämlich die, das Lichtausbreitungsproblem biblischer Modelle besteht in der Frage, wie ist es möglich, dass uns das Licht von Sternen und Galaxien erreicht, die ja Millionen und ja Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, wenn die Welt nach der Bibel nur rund 6000 Jahre alt ist. Das scheint ja erst einmal ein Widerspruch zu sein. Wie kriegt man das auf die Reihe? Und da gibt es jetzt im Rahmen biblischer Modelle mehrere Lösungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt nur einfach mal zwei vorgestellt. Die erste und die ganz einfache Möglichkeit ist die, Gott schuf das gesamte Universum zusammen mit dem Licht sozusagen auf einen Schlag am vierten Schöpfungstag. Das heißt, es würde nur so aussehen, als ob das Licht der Sterne Jahrmillionen oder Jahrmilliarden zu uns unterwegs gewesen ist. In Wahrheit entstand das von den Sternen kommende Licht sozusagen aus dem Nichts. Gott hat es quasi mit erschaffen und ist genauso jung wie die Sterne selbst. Die Möglichkeit existiert, die können wir auch nicht widerlegen, kann niemand widerlegen, aber die Möglichkeit ist gegeben. Ich möchte aber trotzdem jetzt nicht die Möglichkeit diskutieren, sondern eine andere. Die zweite Möglichkeit, die ich vorstellen möchte, ist, dass Gott am Anfang, also das heißt am vierten Schöpfungstag, die Zeit auf der Erde relativ zum Universum viel langsamer vergehen ließ. Dadurch vergingen auf der Erde nur 24 Stunden, obwohl am Rand des Universums Milliarden Jahre vergingen. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Warum? Weil nämlich, das wissen wir aus der Physik, die Zeit keine Konstante ist, sondern die kann unterschiedlich schnell vergehen. Und man nennt das sogenannte Zeitdilatation. Und da gibt es Experimente dazu. Man kann beispielsweise hergehen, man nimmt jetzt hier ein Gebirge und man nimmt jetzt eine Uhr, eine Atomuhr, die man oben auf dem Berg montiert und hat man eine unten im Tal und lässt diese Uhren, die genau gleichgestellt sind, ein Jahr lang laufen. Und vergleicht die nach einem Jahr, die Höhendifferenz sei hier 1,6 Kilometer. Und nach einem Jahr misst man eine winzige Zeitdifferenz von einer 5000stel Sekunde. Das ist aber für eine Atomuhr ziemlich viel, weil die Atome ungewöhnlich genau laufen. Das heißt, im Tal, stellt man fest, läuft die Uhr langsamer als auf dem Berg. Das hat damit zu tun, auf dem Berg sind wir etwas weiter weg von dem Massezentrum. Wir haben eine etwas geringere Schwerkraft und da, wo die Schwerkraft ein bisschen kleiner ist, da läuft die Zeit schneller. Und wie erklärt man sich jetzt die Rotverschiebung in dem Modell? Das müssen wir auch noch berücksichtigen. Ich werde das alles dann nochmal ein bisschen bildlich veranschaulichen. Gott hätte da jetzt zum Beispiel gegen Ende des vierten Schöpfungstags den dreidimensionalen Raum stärker verspannen können. Ich habe ja schon gesagt, dass unser Raum, der uns hier umgibt, nicht einfach nichts ist, sondern wir wissen, der Raum ist eigentlich so wie ein gespanntes Trampolinnetz, müssen Sie sich vorstellen. Wenn wir jetzt Massen im Raum haben, also auch Sie selbst, dann ist es so, dass Sie den Raum ein bisschen verbiegen dadurch, durch Ihre Masse. Und das Netz wird etwas verbogen und macht eine Delle in den Raum, so wie hier die Erde. Und dabei passiert also auch noch was mit dem Licht, dass sich auch noch das Licht sozusagen in seinem Verhalten verändert. In der Wellenlänge kann sich das Licht auch noch verändern durch diesen Effekt. Falls Gott jetzt also hergegangen wäre und hätte den Raum stärker verspannt, das heißt, er hätte sozusagen das Trampolin stärker angespannt. In der Bibel heißt es zum Beispiel in Jesaja 40, 22, dass er das Universum wie ein Zelt ausspannte. Und wenn sich dadurch sozusagen die Delle verringert hätte, dann kann man zeigen, das möchte ich jetzt also aber nicht im Detail machen, dass da relativistische Effekte aufgetreten wären. Das heißt also, die Zeit hätte sich verändert, der Zeitablauf und das Licht hätte sich ins Rote verschoben. Was müssen wir noch berücksichtigen bei unserem Modell? Wir nehmen den biblischen Kontext ernst. Wir nehmen also die 6000 Jahre ernst, dass das Universum tatsächlich so jung ist. Wir gehen davon aus, dass das Universum begrenzt ist. Und inhomogen, das heißt mit Mitte und Rand, wie wir gesehen haben. Und dass unsere Milchstraße praktisch im Zentrum ist. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und diese Annahmen stehen natürlich im kompletten Gegensatz zum Urknallmodell. Das geht von 15 Milliarden Jahren statt 6000 Jahren aus, von einem unbegrenzten statt einem begrenzten Universum und natürlich ohne Mitte und Rand statt Mitte und Rand und statt Zentrum. Ob sich das Universum jetzt ausdehnte oder heute noch ausdehnt, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. Aber der biblische Kontext legt uns nach neueren Erkenntnissen eher nahe, dass es sich nicht mehr ausdehnt und auch bei seiner Erschaffung von Gott nicht langsam auf seine endgültige Größe wie ein Luftballon aufgeblasen wurde, sondern wie ein Zelt aufgeklappt. Also die Bibel spricht nicht davon, dass Gott das Universum langsam aufgeblasen hat, sondern wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Klappzelt, das ist recht schnell, das steht einfach da, klack, dann ist es da. Und das Einzige, was man noch machen muss am Schluss, man muss es noch festzurren, man muss es noch verspannen sozusagen. Und man kann sich vorstellen, dass Gott das am Schluss noch gemacht hat, dass er sozusagen das Universum noch verspannt hat. Und das werden wir uns im Folgenden gleich anschauen. Also ein biblisches Modell, das während dem vierten Schöpfungstag von unterschiedlich schnell vergehender Zeit auf der Erde und im Universum ausgeht. In dem Modell gehen wir außerdem davon aus, dass Gott am zweiten Schöpfungstag das Wasser, das ursprünglich das ganze Universum auffüllte, zerteilte, wobei er einen Teil auf der Erde beließ, den anderen aber an den Rand des Universums schob. Also das ist ja diese Aufteilung dieser Wasser. Ich möchte es ja gleich nochmal veranschaulichen. Wie gesagt, das ist nicht das einzig mögliche Modell. Sie können verschiedene andere Modelle aufstellen, die aber in Übereinstimmung sind mit den Messergebnissen. In der Bibel heißt es im 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass am Anfang sozusagen Gott tatsächlich die Erde schuf, irgendwo im Zentrum oder nahe im Zentrum, und das ganze Universum. Und wir werden sehen, das Universum war mit Wasser gefüllt. Und dann heißt es weiter in 1. Mose 1,6 bis 7, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah so. Also in der Interpretation hier gehen wir jetzt davon aus, dass das nicht nur einfach unser Lufthimmel ist, sondern dass Gott herging und sozusagen das Wasser, das das Universum ausgefüllt hat, an den Rand des Universums gedrängt hat. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber man könnte es vielleicht so vorstellen. Nach diesem Akt sozusagen ist die Erde nach wie vor mit Wasser bedeckt und das Universum wäre also eine Kugel, aber ganz außenrum sozusagen am Rand des Universums oder vielleicht außerhalb schon wäre sozusagen das Wasser, das ursprünglich vorhanden war. Und auf die Art und Weise haben wir natürlich jetzt hier die Situation, dass sie außen eine Masse haben, die einen Einfluss hat, zum Beispiel auf die Tatsache, wie die Zeit vergeht. In 1. Mose 1,14 heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Also noch einmal hier unsere Erde jetzt, also die ist jetzt nicht mehr nur rein Wasser bedeckt, sondern wenn man weiter in der Bibel liest, stellt man fest, dass Gott eben die Landmassen schuf und so weiter. Wir haben jetzt hier eine Uhr auf der Erde und wir haben eine Uhr, die am Rand des Universums ist. Und wir lassen jetzt diese Uhren laufen. Und dann stellen wir halt fest, dass aufgrund dieser Massenverteilung, die am Rand des Universums eben war, dass während Gott sozusagen die ganzen Galaxien im Universum schuf, dass die Zeit am Rand des Universums wesentlich schneller verging als auf der Erde. Nach knapp 24 Stunden auf der Erde, aber beinahe 15 Milliarden Jahren im Universum, hätte die Sache dann so ausgeschaut, dann wäre Gott quasi fast fertig gewesen. Jetzt haben wir unser Universum mit all den Galaxien, aber auf der Erde ist im Prinzip nur ein Tag vergangen, während sozusagen im Rest des Universums aufgrund dieser Zeitdilatationseffekte, die aufgrund dieser speziellen Masseverteilung zustande kommt, ja, Milliarden von Jahren vergangen wären. In Jesaja 40, 22 heißt es, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Also das ist praktisch dieses Zelt, das da aufgespannt wird. Also was da Gott dann noch gemacht hätte in unserem Modell, hier hätte uns quasi das Licht von diesen Galaxien erreicht, aber indem Gott sozusagen hier das Universum noch verspannte zum Schluss, hätte das dazu geführt, dass wir Rotverschiebung bekommen. Und man kann das rechnerisch dann zeigen, dass tatsächlich je weiter eine Galaxie entfernt ist, die Rotverschiebung umso stärker wird. Und so hätten wir auf die Art und Weise einfach diese Hubble'sche Beziehung durch die Verspannung des dreidimensionalen Raums erklärt. Ja, und wie wir wissen, in 1. Mose 1,26a, Gott hatte einen Plan mit diesem ganzen Universum. Da war er hier noch nicht fertig und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die Bibel macht uns das ganz deutlich, dass das auf das hinausläuft, auf den Menschen, nicht auf den Zufall. Und das ist unsere Erde und Gott schuf eben dann Adam und Eva, die ersten Menschen. Heute ticken jetzt die Uhren auf der Erde und im Universum wieder gleich schnell, ja, sodass wir von den beschriebenen Vorgängen eigentlich nichts mehr bemerken würden. Und das Licht aber, das ist jetzt eigentlich interessant, das wir heute am Sternenhimmel sehen, das würde jetzt, wenn das Modell stimmen würde, allerdings vom vierten Schöpfungstag stammen. Wir würden also sozusagen einen Blick 6000 Jahre zurück in die Vergangenheit tun und gerade das erst erschaffene Universum sehen da draußen. Vielleicht sogar noch, und das möchte ich jetzt zum Schluss noch sagen, können wir bei der Beobachtung des Nachthimmels Gott noch bei der Schöpfung zusehen. Und zwar aus folgendem Grund, das möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Es gibt einige Indizien im Zusammenhang mit sogenannten quasi-stellaren Objekten, also die ähnlich wie Sterne sind. Die sind sehr hell, die sehen aus wie Sterne, sind aber keine. Und es ist möglich, dass diese sternartigen Objekte mit hoher Geschwindigkeit aus den Kernen von Spiralgalaxien hinausgeschleudert und dann von Gott langsam in Spiralgalaxien umgewandelt wurden. Und dieser Vorgang hätte sich am vierten Schöpfungstag abgespielt. Also man hat hier beispielsweise eine Galaxie und man hätte einen aktiven galaktischen Kern in der Mitte. Das war übrigens auch das Forschungsgebiet während meiner Doktorarbeit, aktive galaktische Kerne. Diese quasi-stellaren Objekte, die man da sieht, ja, sie sehen aus wie Sterne, sind aber keine. Die fliegen hier genau in entgegengesetzten Richtungen mit entgegengesetzten Geschwindigkeiten aus dem Kern raus. Das kann man messen. Und jetzt hat man festgestellt, wenn man jetzt hier mal anfängt, ganz rechts unten mit dieser Galaxie, wo dieses Objekt hinausfliegt, Z bedeutet hier die Rotverschiebung, also am Anfang ist die Rotverschiebung groß. Das heißt, am Anfang fliegt es mit hoher Geschwindigkeit raus, wird dann immer langsamer, wird immer größer. Und dann schließlich wird es sehr langsam und geht dann über in eine Spiralgalaxie. Und diese Abfolge kann man tatsächlich am Himmel sehen, beobachten. Und das heißt, es spricht wirklich dafür, diese Indizien, dass man unter Umständen tatsächlich hier Gott noch zuschauen könnten, wie er gerade noch die Schöpfung macht. Und das ist übrigens eine Sache, die vertrete jetzt nicht nur ich, sondern da gibt es also andere Wissenschaftler, die nicht gläubig sind, also auch Atheisten, die aber zu ähnlichen Schlüssen kommen. Ich fasse es nochmal zusammen. Das Urknallmodell stützt sich auf Annahmen, für die es kaum Anhaltspunkte gibt, wie die dunkle Energie und die dunkle Materie und die Expansion des Raums. Es hält an der Homogenität des Universums fest, obwohl wir starke Indizien haben, die dagegen sprechen. Es kann nicht erklären, wo die nach dem Urknallmodell entstandene Antimaterie geblieben ist und es ist völlig außerstande, die Entstehung von Galaxien und Sternen zu erklären. Im Gegensatz dazu haben wir gesehen, können biblisch begründete Modelle, und ich habe nur ein Beispiel von vielen gebracht, den Ursprung unseres Universums erklären und die Beobachtungen erklären. Und die Modelle gehen eben im Wesentlichen aber von einem begrenzten Universum aus, mit einem Mitte und einem Rand und in dessen Zentrum oder nahe dessen Zentrum wir uns befinden und das vor rund 6000 Jahren von Gott erschaffen worden ist. Okay. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Natürlich ganz wichtig, man könnte jetzt sagen, gut, schöne Sache, interessant, was die Wissenschaft so rausfindet, aber ist ja für mich jetzt nicht so wichtig vielleicht. Es ist ja so, trotz der Probleme des Urknallmodells wird es ja weiterhin an den Schulen und Universitäten, natürlich vor allen Dingen in den öffentlichen Medien, als wissenschaftlich fundiertes Modell ohne Alternative präsentiert. Man hört praktisch nichts darüber, dass es wissenschaftlich fundierte Alternativen gibt, die in Übereinstimmung mit den Aussagen der Bibel stehen. Warum ist es so? Warum werden die Menschen jetzt einseitig informiert und warum weist man sie nicht auf die Alternative hin? Und ich denke, es gibt darauf eine ganz einfache Antwort. Die Frage nach dem Ursprung des Universums ist eben nicht nur eine rein wissenschaftliche Frage. Es geht in Wahrheit um mehr als nur um Wissenschaft. Und das erkennt man schon einfach daran, dass wir es mit einer besonderen Art von Wissenschaft hier zu tun haben, nämlich mit historischer Wissenschaft. Die historische Wissenschaft hat ja ganz eine andere Qualität als die in der Öffentlichkeit bekanntere experimentelle Wissenschaft. Experimentelle Wissenschaft, das ist im Labor, da kann man die Sachen testen, ja, Autos, Handys, Computers und so weiter, hat uns das ermöglicht. Aber die historische Wissenschaft, die befasst sich mit Dingen, die nur ein einziges Mal in der Vergangenheit passiert sind und die im Labor einfach nicht wiederholt werden können. Und sie kann eigentlich nie sichere Aussagen machen und ist deswegen auf Annahmen angewiesen. Anders aber als in der experimentellen Wissenschaft sind jetzt die Annahmen in der historischen Wissenschaft aber der entscheidende Punkt. Unter anderen Annahmen kommt man eben zu völlig anderen Schlussfolgerungen. Und jetzt ist aber wirklich die Frage die, wenn ich schon weiß, die Annahmen sind hier so wesentlich, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wie komme ich jetzt zu meinen Annahmen? Und wie sind die jetzt möglichst vernünftig? Am Beispiel der Homogenität des Universums haben wir gesehen, dass hier ganz unterschiedliche Weltanschauungen die dominierende Rolle spielen. Oft ist es gar nicht die vernünftige Sache oder Erklärung, sondern man geht einfach mal erstmal von irgendwas aus. Und die einen nehmen jetzt an, dass unser Universum allein durch natürliche Prozesse entstanden ist und die anderen gehen davon aus, dass dies nur durch göttliches Handeln möglich war. Die einen schließen ganz bewusst die Möglichkeit der Erschaffung der Welt aus dem Nichts durch einen Schöpfer vor rund 6000 Jahren aus. Die anderen aber setzen genau das voraus. Und deswegen ist, für welche der beiden Möglichkeiten sich jetzt jemand entscheidet, keine wissenschaftlich überprüfbare Frage, sondern es ist eine weltanschauliche Frage. Wir haben allerdings gesehen, dass wenn man die falschen Annahmen trifft, dass dann irgendwie das Modell gar nicht funktioniert. Dann kommt man in Widersprüche rein. Also irgendwie so ganz von der Realität losgelöst sind die Dinge nicht. Aber erst einmal ist es tatsächlich eine weltanschauliche Frage. Und wie kann man jetzt da Klarheit gewinnen? Das muss man sich ja die Frage stellen. Oder muss ich das gar nicht? Kann ich einfach verschiedene Annahmen nebeneinander stehen lassen? Könnte ich das? Es ist eigentlich offensichtlich, dass das Universum nicht gleichzeitig durch einen Schöpfer und durch einen natürlichen Prozess entstanden sein kann. Eine der beiden Möglichkeiten muss richtig und die andere falsch sein. Wie kann man jetzt die Wahrheit herausfinden, wenn es offensichtlich nicht mit wissenschaftlichen Methoden möglich ist? Wir haben viel gesehen, wir haben viele Hinweise jetzt schon. Aber wie gesagt, beweisen kann man es anhand der Wissenschaft letztlich nicht. Sie können höchstens Ihren persönlichen Schluss daraus ziehen und sagen, die Indizien sprechen eigentlich klare Sprache. Aber das ist Ihnen überlassen, wie Sie die Indizien deuten. Wenn die Bibel jetzt recht hat, dann existiert der Schöpfer. Der Schöpfer ist nicht Materie, sagt uns die Bibel, sondern er ist Geist. Und er ist nicht Teil dieses Universums, sondern er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Und um die Wahrheit rauszufinden, müsste man also daher versuchen, Kontakt mit diesem Schöpfer aufzunehmen. Aber wie könnte man das machen, mit diesem Schöpfer Kontakt aufnehmen? Und ich denke, die vielen Religionen weltweit sind schon ein gewisser Ausdruck dafür, dass der Mensch das tatsächlich irgendwie versucht. Aber welche Religion ist jetzt richtig? Und ist überhaupt irgendeine richtig? Haben sie vielleicht sogar alle recht? Wäre es am einfachsten, wenn nicht der Mensch jetzt nach Gott suchen würde, die menschliche Erkenntnis ist ja sehr begrenzt, sondern wenn Gott sich direkt den Menschen zu erkennen gäbe. Und genau da unterscheidet sich eben die Bibel von anderen Religionen. In der Tat ist das passiert. Die Bibel sagt uns, dass der Schöpfer vor rund 2000 Jahren Mensch geworden ist und er hat unter den Menschen gelebt und hat erklärt, warum er sich vor den Menschen verbirgt. Warum er nicht für jedermann sichtbar ist, wie man es für einen Schöpfer eigentlich erwarten würde und was jeder Mensch tun muss, wenn er mit Gott auf Dauer in Kontakt bleiben will. Und der Name des Schöpfers, sagt uns die Bibel, ist Jesus Christus. Leider lehnen aber viele Menschen heute diesen Bericht über das Leben des Schöpfers auf dieser Welt und seine Botschaft ab. Und sie sagen, er sei gar nicht der Schöpfer, er sei nur ein Mensch oder ein Religionsstifter gewesen, wie viele andere. Aber das war ja auch schon vor 2000 Jahren genauso. Das war damals nicht anders. Damals glaubte eine kleine Schar aber an ihn. Und diese Schar ist gewachsen und hat die Botschaft verbreitet und hat dafür gesorgt, dass diese Botschaft die Jahrtausende hinweg bis heute überlebt hat. Die Menschen, die wirklich an ihn glauben, die nennen sich Christen oder Kinder Gottes. Und das ist jetzt etwas Radikales, was sie in ihrem Leben getan haben. Kinder Gottes haben sich selber verurteilt in ihrem Leben. Es ist so, anders als die meisten Menschen halten sich Kinder Gottes nämlich nicht für gute Menschen. Und sie halten sich eigentlich vor Gottes heiligen Gericht des ewigen Todes schuldig. Also diese Menschen kamen mal an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie das eingesehen haben. Wo sie im Prinzip Gott Recht gegeben haben. Der ewige Tod, sagt uns die Bibel, ist die nie endende Hölle. Also die Menschen haben sich im Prinzip selber in die Hölle verurteilt. Man könnte auch sagen, diese Menschen beschönigen nichts und schauen einfach der Wahrheit, wie sie in der Bibel steht, ins Auge. Und jetzt passiert ein Wunder. Paradoxerweise führt jetzt diese Selbstverurteilung der Menschen dazu, dass ihnen der Schöpfer ihre Schuld vergibt. Das ist eigentlich für mich auch immer wieder ein Wunder, wenn ich das in der Bibel lese, dass Gott sozusagen zum Menschen sagt, ich vergebe dir, wenn du einsiehst, wie es wirklich um dich steht, also welches Verhältnis wir zueinander haben. Und warum kann das der Schöpfer tun? Das ist auch keine billige Vergebung, nach dem Motto, ich vergib dir und passt schon. Ich drücke ein Auge zu, wie ein Polizist, der, sagen wir mal, bei der Übertretung der Verkehrsregel einfach mal so ein Auge zudrückt, sondern die Bibel sagt uns, Gott vergibt nur auf der Basis dessen, dass eigentlich die Schuld schon längst bezahlt ist. Und zwar am Kreuz hat er sie selber, hat Jesus Christus diese Schuld bezahlt. Er selber, der ewig lebt, hat den Tod überwunden und wurde wieder lebendig. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, um die Wahrheit über das Universum herauszufinden, muss man nach der Bibel zuerst die Wahrheit über den Schöpfer herausfinden. Und es geht nur über Glauben. Glauben funktioniert über den Geist und nicht über Materie. Also wir müssen uns hier von der Materie lösen, sonst kommen wir dieser Sache nicht näher. Wir können unser Universum nicht aus sich selbst heraus erklären. Und unser Glaube darf aber auch nicht nur rein theoretisch sein. Das heißt, Glaube muss immer ausprobiert und gelebt werden. Das ist die Bedingung, die der Schöpfer stellt. Es ist eigentlich wie bei einem Apfel, in den man hineinbeißen muss, wenn man wissen will, wie er schmeckt. Also, ich habe jetzt hier einen Apfel und da könnte ich jetzt hergehen und ihn nach allen Regeln der Kunst, nach der Wissenschaft untersuchen. Und ich könnte alle möglichen Parameter von dem Apfel aufschreiben und hätte den super untersucht. Aber ich würde nie wissen, wie der schmeckt, wenn ich nicht hineinbeiße. Und das ist der springende Punkt hier. Gott sagt, ihr müsst da reinbeißen. Ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir vertrauen. Sonst wird es nichts. Ein anderes Beispiel ist, wenn Sie jetzt Radiowellen nehmen. Ich meine, Sie können alle nicht Radiowellen sehen. Gehe ich mal davon aus, dass keiner von Ihnen die Fähigkeit hat, dass er Radiowellen sehen kann hier im Raum. Die sind aber hier überall hier im Raum, die schwirren hier rum. Wie kann ich also feststellen, ob es Radiowellen gibt? Ich muss hergehen, ein Radio nehmen, das Radio einschalten und dann stelle ich fest, ah, okay, da kommt Musik raus. Ich weiß durch das Einschalten des Radios, das hier sozusagen das Mittel ist, um die Radiowellen nachzuweisen, dass es Radiowellen gibt. Das heißt, der Glaube ist in dem Fall das Radio, das ich einschalten muss. Das heißt, es hängt bei der ganzen Sache letztlich von Ihnen ab, ob Sie den Schöpfer kennenlernen wollen und nach Ihrem Tod auch in Ewigkeit bei ihm sein wollen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Gott zwingt niemand, steht in der Bibel. Gott will auch, dass die Leute freiwillig zu ihm kommen. Der hätte gar nichts von irgendwelchen Leuten, die er gezwungen hätte im Himmel, das will er nicht. Das heißt, es ist eine persönliche Entscheidung, ob man ewig von Gott getrennt sein will oder ewig bei ihm sein will.